herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute nach einer kleinen Urlaubspause, nachdem ich in New York war, mit Karl Weiche. Der kommt aus einem ganz ähnlichen Bereich wie ich selbst. Ich habe ja, wenn ihr es wisst, 6 Jahre lang mit einer CRO- und SEO-Agentur mit aufgebaut. Sie quasi mit meinem Vertrieb dazu geführt, dass sie von 25 Leuten auf 85 Leuten wachsen konnte. Den Karl habe ich jetzt auf Empfehlung von dem Sebastian kennengelernt und der hat etwas ganz Ähnliches die letzten Jahre gemacht. 2020 eine Conversion Rate Optimierungsagentur gegründet und heute haben wir das Jahr 2023 und er ist bis auf 40 Mitarbeiter jetzt in etwa angewachsen und das hat mich interessiert, um zu sagen, hey Karl, lass doch mal unternehmerisch sprechen. Wie baut man in nur wenigen Jahren eine Agentur auf mit 40 Mitarbeitern? Und ja, jetzt erstmal herzlich willkommen, Karl.
Danke für die Einladung, Maurice. Freue mich sehr auf den Podcast mit dir heute und bin schon sehr gespannt auf das Gespräch.
Wir hatten ja im Vorfeld schon jetzt kurz gesprochen. Vielleicht kannst du jetzt auch den Zuhörer nochmal abholen, wie es überhaupt zu der Gründung auch 2020 kam und woher kommt deine Begeisterung auch zur Conversion-Optimierung und wie kommt man überhaupt auf so ein Thema vielleicht auch?
Sehr gerne. Genau, bei mir war das so, dass ich mich 2015, 2016 muss das gewesen sein, also vor so 7, 8 Jahren, habe ich mich das erste Mal mit dem Thema Online-Marketing befasst und gleichzeitig mit dem Thema Psychologie, Motivation und sowas. Das kommt daher, dass ich damals in der Schule alles nicht so wirklich verstanden habe und alles auch irgendwie nicht so wirklich Spaß gemacht hat und ich dann eher da so abgespaced von war und mich dann zu Hause damit beschäftigt habe, was will ich eigentlich machen? Ne? Und da bin ich so ein bisschen das Rabbit Hole von YouTube-Motivationsvideos gefallen, damals ganz stark von Tony Robbins und den ganzen Motivationscoaches und bin da reingegangen und fand das immer super spannend, weil die ja quasi gelehrt haben, wie funktionieren wir Menschen eigentlich? Das heißt, wie funktioniert das Gehirn, wie funktioniert der Verstand und wie kann man das auch beeinflussen, um sich selber motivieren zu können? Und dann im zweiten Schritt auch die Beziehung, die man zu anderen Menschen hat, zu bearbeiten, ne? Beziehungsweise andere Menschen zu motivieren. Und das fand ich immer super spannend. Und dann habe ich ganz viele Bücher, ganz viele Videos, ganz viele Podcasts und Seminare mir zu diesem Thema Psychologie und Menschenverständnis reingezogen. Das heißt, das war immer so eine private Passion, die ich hatte. Und dann, was ich dir auch gerade schon erzählt hatte, ist, in meinem Kopf kam dann die Verbindung zwischen die ganzen Menschen, mit denen ich mich hier 24/7 beschäftige, so ein Tony Robbins, so ein Grant Cardone, so ein Ty Lopez. Diese ganzen Persönlichkeiten sind alle super erfolgreich, machen, was sie wollen und sind irgendwie super frei und reisen die ganze Zeit rum und haben ein geiles Leben. Und die sind alle Unternehmer. Das heißt, für mich kam dann ganz stark im Kopf die Verbindung zwischen, wenn du so ein geiles, freies, erfolgreiches Leben führen möchtest, dann musst du Unternehmer werden. So. Und das war quasi den ersten Touchpoint, den ich damit hatte. Und dann habe ich auf der anderen Seite mir die Frage gestellt, okay, wie macht man das denn? Wie kann ich denn jetzt irgendwie Geld verdienen oder wie kann ich selber Geld machen? Und da bin ich, wie wahrscheinlich jeder von uns zu Beginn in der Reise, erstmal auf Google gegangen und habe eingegeben, wie kann man online Geld verdienen? Und dann bin ich dann quasi in ein paar Tagen Research durch die ganzen verschiedenen Themen gegangen. Da kam dann Forex Trading, da kam irgendwie Dropshipping, da kamen irgendwelche Online-Umfragen, die man machen kann. Und da bin ich so komplett durchgegangen. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, war, limitierte Schuhe und limitierte Kleidung zu kaufen und teurer wieder zu verkaufen. Das nennt man Resell. Das heißt, ich habe damals mir dann immer Yeezy Boost oder Supreme oder irgendwelche Jordans oder Nike-Schuhe gekauft und dann auch auf eBay oder Kleiderkreise wieder verkauft und das dann so ein paar Jahre gemacht. Und dann bin ich nach dem Abi erstmal nach Neuseeland gegangen, bin wieder zurückgekommen, wusste immer noch nicht, was ich irgendwie machen soll, weil es gibt ja keinen vorgeschriebenen Weg für Unternehmertum. Es gibt ja keinen, der dir sagt, hey Karl oder hey Maurice, du willst Unternehmer werden, du willst irgendwie selbstständig was machen, so und so geht das. Ne? Du wirst da eigentlich eher ins so kalte Wasser reingeschmissen und musst das selbst rausfinden. Das heißt, ich habe mich erstmal dazu entschieden, studieren zu gehen. Und dann bin ich an die Leuphana Lüneburg gegangen, habe da BWL studiert. Das war aber eher auch so ein Aufschiebemechanismus, dass ich mehr Zeit haben wollte, um rauszufinden, wie das jetzt funktioniert oder wie ich das machen kann. Und dann habe ich mir da direkt im ersten Semester einen guten Freund von mir zur Seite geschnappt und gesagt, hey, Bro, hör mal zu, das wollen wir eigentlich gar nicht machen. Wir wollen ja eigentlich jetzt gar nicht irgendwie BWLer werden und danach ein Unternehmer eingehen. Wir wollen ja selber was machen. Lass doch mit einem Online-Shop anfangen. Das heißt, wir haben dann einen Online-Shop aufgebaut und haben damals so Ladestationen, Handyhüllen und diese ganzen Handyzubehörsachen verkauft und haben dann noch Amazon FBA gemacht, das heißt auch über Amazon verkauft. Und darüber habe ich dann den Lars kennengelernt, mit dem ich dann schlussendlich die Agentur gegründet habe. Und Lars war damals Freelancer für das ganze Thema Verkaufspsychologie und Conversion-Rate-Optimierung von Online-Shops. Und als ich den kennengelernt habe, war das für mich, als würden so zwei Welten zusammenbrechen, so, also zusammen kollidieren. Einmal dieses ganze Thema Online-Marketing und Online-Sachen verkaufen, was ich immer super spannend fand. Und dann das Thema Psychologie und Menschenverständnis. Das heißt, wie beeinflusst man Verhalten? Und das kam irgendwie zusammen in Conversion-Optimierung, weil was du ja am Ende des Tages machst, ist mit einem Verständnis davon, wie der Mensch funktioniert und wie der Mensch kauft, Sachen zu verändern auf einem Online-Shop oder auf einer Landingpage, damit eben das Kaufverhalten verändert wird und mehr Menschen kaufen. Und das fand ich super spannend. Und dementsprechend haben wir uns dann entschieden, das zusammen als Service anzubieten, da wir uns auch sehr gut verstanden haben und sehr gut zusammenarbeiten konnten. Und ja, das haben wir dann im Jahr 2020 angefangen, da quasi die ersten Services angeboten, das heißt, mal einen Online-Shop aufgebaut, mal eine Optimierung gemacht, mal einen Verkaufstext geschrieben, mal E-Mails geschrieben, Analysen gemacht und den ganzen Kram. Und jetzt über die letzten 3 Jahre haben wir uns eben immer mehr spezialisiert auf das Thema A/B-Testing für größere Stores und größere Brands. Das heißt, alles ab so 10, 15 Millionen Umsatz im Jahr. Und ja, das machen wir jetzt Tag ein, Tag aus mit einem Team von 40 Leuten. Und das ist unser tägliches Brot. Und jetzt bin ich hier mit dir im Podcast.
Ja, danke für den Abriss hier. Als du gesagt hast, dass du so klassisch angefangen hast mit YouTube-Videos und Mentoren wie Tony Robbins, Mindset oder Motivation-Coaches, hast du ein Stück weit gegrinst. Schämst du dich dafür oder, oder woher kam sozusagen diese Reaktion?
Nee, ich glaube, dass das jetzt über die letzten paar Jahre so ein bisschen in Verruf geraten ist, dass man derartiges Coaching betreibt oder sich damit auseinandersetzt, weil wir so einen gewissen Aufschwung hatten. Ich würde das mal so einschätzen, seit so 2019, 2020, auch so ein bisschen auch zurückzuführen, dass die Baulex mehr Geschäft und sehr, sehr, und Sam Ovens und sehr, sehr viele Coaches quasi Leuten beigebracht haben, wie sie sich selbstständig machen können. Und dann sehr viele Leute quasi in diesen Weg gegangen sind. Okay, ich biete jetzt keine Dienstleistung oder keinen Service an, sondern ich werde Coach. Und dann wurde der Markt quasi geflutet an einer Welle von Coaches in jedem möglichen Bereich. Und dadurch ist das so ein bisschen in Verruf geraten. Deswegen musste ich kurz grinsen, als ich dann gesagt habe, ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil damals war das noch anders. Damals haben das eher die Leute gemacht, die wirklich schon sehr erfolgreiche Unternehmen haben. Also ich meine zum Beispiel Tony Robbins hat ja auch NLP studiert und Psychologie, sich, sage ich mal, mit dem ganzen Thema Psychologie sehr stark befasst und auch mehrere Unternehmen mit 100 Millionen Jahresumsätzen. Und wenn der auf einer Bühne steht, dann ist das für mich ein Mann, der von meiner Seite sehr viel Respekt hat und der da auch über ein Themengebiet spricht, worüber er sprechen darf. Aber wenn man heutzutage das Wort Motivationscoach verwendet, dann haben die meisten Menschen wahrscheinlich eher ein anderes Bild im Kopf.
Ja, nee, deswegen habe ich auch so sehr überspitzt oder dann nochmal reingefragt. Für mich ist Tony Robbins, er hat übertrieben gute Bücher, hat mich enorm stark motiviert in meinem Leben auch und Ich kriege das ja auch jetzt mit, die letzten Jahre, beziehungsweise jetzt auch durch die, denke ich, durch die Böhmermann-Show, der ja auch nochmal dieses Mindset-Coach so aufs Korn genommen hat quasi. Und ich bin da schon auch etwas anderer Meinung. Ich glaube, ich habe selber in meinem Leben gemerkt, sehe es auch bei vielen anderen erfolgreichen Menschen, dass die Arbeit eben an den eigenen Gedanken, an der eigenen Persönlichkeit elementar für den eigenen Erfolg gewesen ist. Und gerade diese Arbeit ins Lächerliche zu führen, das halte ich nicht für besonders sinnvoll im Hinblick auf viele junge Menschen. Sicherlich ist es so, wie du sagst, ne? Es sind ganz viele Coaches dazugekommen, die irgendwie 17 Jahre alt sind und noch sehr, sehr wenig Erfahrung in einem Bereich sind, haben und trotzdem schon irgendwie in diesen Coaching-Bereich gehen. Da kann man sicherlich diskutieren, wie sinnvoll so etwas dann ist. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Arbeit am eigenen Mindset und an der Persönlichkeit elementar, um erfolgreich zu werden. Und offensichtlich hat es bei dir auch nämlich seine Berechtigung gehabt.
Ja, sehr stark. Also hast du sehr gut zusammengefasst gerade. Ich glaube, damals, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das heißt vor so 7, 8 Jahren, gab es das noch gar nicht. Das heißt, da gab es wirklich nur eine Handvoll von Leuten, die das damals quasi in die Welt getragen haben, sowas wie so ein Tony Robbins eben. Und heutzutage finde ich es auch aus Konsumentensicht schwierig, da quasi den Unterschied bewusst zu werden, weil wir in so einem Zeitalter leben von Informationsüberfluss. Und das, was auch passiert, dadurch, dass quasi diese ganzen neuen Selbstständigen oder diese ganzen neuen Coaches in den Markt kommen, ist, die möchten ja auch irgendwie an Kunden kommen. Das heißt, sie fangen an, Content zu produzieren mit einem Themengebiet, wo sie minimal Erfahrung haben und damit dann eben Kunden abzuschließen. Ne? Wenn du dir so einen Mensch anschaust wie Tony Robbins, der hat Jahre, ich würde schon sagen, jahrzehntelang Leute gecoacht und Praxiserfahrung gesammelt und ist um die Welt gereist und hat Seminare gehalten. Und der hat das jahrelang gemacht, bevor es überhaupt Videocontent gab. Ne? Und heutzutage, wenn du auf YouTube gehst oder auf Instagram scrollst oder auf LinkedIn, dann gibt es so viele Leute, die wirklich Content machen zu Themen wie Mindset, Erfolg, Spiritualität und was weiß ich nicht alles, dass es, glaube ich, für den Konsumenten noch einfach viel schwieriger geworden ist, zu verstehen, auf wen kann ich mich jetzt verlassen oder wem kann ich vertrauen oder wem kann ich zuhören. Ne? Vor allem, wenn man da, sage ich mal, ganz am Anfang der Reise steht, sich damit zu beschäftigen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil, genau wie du sagst, es ist ein sehr spannendes Themengebiet und es ist ein sehr, sehr, sehr vorteilhaftes Themengebiet. Also, ich habe da wirklich eine Passion, ich würde schon sagen, fast sagen Obsession mit dem Thema, weil es so eine starke positive Auswirkung auf mein Leben hatte und auch auf das Leben von vielen Leuten in meinem Umfeld. So, das heißt, ich bin da immer riesiger Verfechter davon und ich bin auch schon oft auf Widerspruch gestoßen, wenn ich damit dann zu anderen Leuten gehen wollte, weil die dann sagen, ja, du hast dir jetzt irgendwelche komischen Coaches reingezogen oder sowas in die Richtung. Aber grundsätzlich hat das schon seine Daseinsberechtigung. Und ich sag mal, wenn du dir jetzt so einen Jan Böhmermann anguckst oder diese Sendung, die du angesprochen hast, na klar kriegt er mehr Zuspruch oder mehr Reichweite, wenn er sich darüber lustig macht, anstatt einen differenzierten, journalistisch gut aufbereiteten Beitrag zu machen über das Thema. Na? Ich meine, da hat er auch ein kleines Interview eingenommen von Matthias und Frau Pickert und hat das quasi auch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, obwohl auch von meiner Perspektive, Matthias kennst du ja auch, super, super cooler Typ und vor dem habe ich auch einen riesigen Respekt. Und Frau Pickert, vor dem ich auch einen riesigen Respekt habe, für dem, was er unternehmerisch aufgebaut hat. Und sowas dann quasi so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, weil er dann irgendwie auf Bühnen steht und da Vorträge hält. Finde ich schon krass und auch ein bisschen schade.
Und du hast aber noch einen Punkt erläutert oder erzählt, den fand ich auch spannend, denn da finden sich, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen wieder. Also du stößt irgendwann in deinem Leben auf die Frage, ja, wo will ich eigentlich hin, was will ich vom Leben? Und dann schaust du dir vielleicht Menschen an, die in einer ähnlichen Richtung sind, wo du denkst, hin zu wollen, ja, und stellst dann fest, hoch, Nahezu alle von denen sind halt Unternehmer. Also schließt du daraus, okay, ich will auch Unternehmer werden und dann, ich glaube, bis zu dem Schritt kommen dann viele oder diesen Schritt gehen auch viele im Gedanken. Und dann ist ja immer die Frage so, ja, wie finde ich denn jetzt meine Passion? Dann stößt man auch häufig so auf diese Punkte in Büchern, in vielleicht Videos etc. Mach die Dinge, die du wirklich liebst. Nur darin kannst du richtig gut werden, ja. Du musst etwas machen, wofür du brennst. Du musst was machen, wofür du Passion hast. Ja, all diese Dinge tauchen dann drin auf. Und dann, glaube ich, haben viele eben diesen Punkt, ja, aber ich weiß noch gar nicht so wirklich, was meine Passion ist und wofür ich brenne. Aus deiner Geschichte jetzt, was war so der Punkt? Einfach immer wieder, du hast davon gesprochen, du hast dann auch nochmal ein Studium angefangen, um die Zeit ein bisschen rauszuzögern. War der Punkt, möglichst vieles auszuprobieren? War der Punkt, möglichst viele Menschen kennenzulernen? Was war so der Punkt, der dich dahin geführt hat?
Sehr gute Frage. Und da muss ich auch gleich sagen, ich glaube, von der Idee her ist es schön zu sagen, folge deiner Passion oder mach was, was du mit Leidenschaft machen kannst. Und ich glaube, das sollte auch immer das langfristige Ziel sein. Die Umsetzung davon im echten Leben ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, vor allem, wenn man da eher am Beginn seiner eigenen Journey steht, weil man ja einfach noch gar nicht so viel Erfahrung gesammelt hat. Bei mir war das eigentlich so eine langjährige Phase, wo ich immer wieder Sachen ausprobiert habe und quasi immer so ein bisschen iteriert habe und immer mehr quasi dahin gefunden habe, was mir mehr Spaß bringt. So. Das heißt, ich habe damals angefangen, mit irgendwie Schuhe auf Kleiderkreise zu verkaufen und auf eBay Kleinanzeigen. Ich habe damals angefangen, mit mir Psychologiebücher durchzulesen. Dann habe ich über Zeit angefangen, BWL zu studieren. Da fand ich ein paar Sachen spannend, aber ein paar Sachen auch super langweilig und konnte irgendwie gar nicht anwenden. Ich hatte einen eigenen Online-Shop und Amazon FBA, wo ich auch ein paar Sachen super spannend fand, wie zum Beispiel das ganze Thema so Marketing oder Produktdesign oder den Online-Shop-Aufbau, aber andere Sachen mit Buchhaltung, Steuern und so fand ich ätzend. Dann habe ich angefangen mit der Dienstleistung, wo es auch wieder Sachen gab, die ich gar nicht mochte und Sachen, die mir richtig Spaß gemacht haben. Und jetzt langsam, nach einer Journey von, sage ich mal, 7, 8 Jahre, würde ich das fast nennen, bin ich an einem Punkt, wo ich einen Beruf mache, der mir super viel Spaß macht, der aber super, super viele Iterationsstufen hinter sich hat. Das heißt, jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo das meiste in meinem Tag eigentlich irgendwas zu tun hat mit Marketing, Vertrieb, Content Production und mit Leuten sprechen und nur noch irgendwie 10, 20, 30% mit exekutiven Arbeiten, die ich machen muss, aber auf die ich keinen Bock habe. So. Das heißt, jetzt endlich, nach so einem langen Zeitraum, mache ich viele Sachen, die mir Spaß machen und die ich gut kann. Aber ich habe davor jahrelang immer wieder Sachen ausprobieren müssen und mit Leuten sprechen müssen, um das quasi anzupassen. Das heißt, jetzt bin ich endlich an dem Punkt, wo mir das richtig Spaß macht und wo ich sagen würde, ich bin in meiner Passion. Also was hier zum Beispiel Vertrieb finde ich super geil oder auf einer Bühne stehen und mit Leuten zu sprechen, finde ich super geil. Oder so ein Podcast wie mit dir zu machen, macht mir richtig Spaß. Oder Content zu produzieren und dann auf YouTube zu publishen, finde ich super geil. Aber jahrelang habe ich Sachen gemacht, die ich nicht so geil fand, die mir dann aber wertvolle Erfahrungen gegeben haben, um zu verstehen, was mag ich eigentlich und was mag ich nicht. So, das heißt, sehr, sehr viel Trial and Error und auch, sage ich mal, ich brauchte mal einen gewissen Zeitraum, um zu verstehen, mag ich das eigentlich oder mag ich das nicht. Zum Beispiel im BWL-Studium, das habe ich angefangen, das habe ich dann noch sogar noch abgeschlossen, den Bachelor gemacht. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat im ganzen Studium, war meine Bachelorarbeit, so witzigerweise. Weil da konnte ich mir dann einmal frei aussuchen, worüber schreibe ich eigentlich. Und das Themengebiet, was ich mir ausgesucht habe, war dann, welche Eigenschaften von Unternehmern haben Auswirkungen auf deren unternehmerischen Erfolg. Das heißt, ich habe mich dann 3 Monate lang mit hunderten Studien befasst und mit hunderten wissenschaftlichen Arbeiten darüber, was sorgt dafür, dass man als Unternehmer ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut? Und das war natürlich super geil. So, weil du, das ist jetzt nicht mehr, dass du irgendwie ein YouTube-Video dir anguckst oder zum Seminar gehst oder mit anderen Menschen sprichst, sondern du hast da empirische Studien, die mit tausenden Versuchen belegen, Eigenschaft XYZ hat Einfluss auf ein erfolgreiches Unternehmen. Und das fand ich zum Beispiel richtig geil und super spannend. Und da denke ich teilweise immer noch dran zurück, wenn ich jetzt arbeite.
Und was war das Fazit deiner Bachelorarbeit?
Sehr spannendes Fazit. Was ich durch alle Studien hinweg gefunden habe, ist, dass der größte Faktor auf Unternehmenserfolg, Unternehmenswachstum und auch, sag ich mal, die Länge, wie du das erfolgreich führst, hast, ist Selbstwirksamkeit. Das heißt, die Überzeugung davon, dass die Ziele, die du dir setzt, machbar sind und auch die Überzeugung der eigenen Fähigkeiten, die du mitbringst. Das heißt, das Wort Selbstwirksamkeit bedeutet einfach nur, wenn du dir in deinem Kopf etwas sagst oder dir ein Ziel setzt, bist du der hundertprozentigen Überzeugung, dass du das auch erreichst. Und das fand ich spannend, weil es ist gar nichts Greifbares und es ist auch nichts, was du irgendwie sagen, antrainieren kannst. So, na klar, du kannst da immer besser werden, aber es ist einfach ein Gefühl und es ist eine Sicherheit, die du mitbringen musst, wenn du etwas angehst. Und das fand ich super spannend.
Ja, spannender Begriff Selbstwirksamkeit, weil was ich in dem Zusammenhang oft anderen Menschen auch sage, das Thema, wenn sie mich fragen, Maurice, woher hast du so ein großes Selbstvertrauen? Dann sage ich, naja, weil ich mir selbst vertrauen kann. Ich glaube, daraus resultiert oft auch Selbstvertrauen, ja. Und so ein Stück weit geht das in deine Selbstwirksamkeit mit rein, ne? Und dann sehe ich wiederum Menschen, ich habe ja auch ein Netzwerk gegründet, die wichtigste Stunde, da führen alle Menschen eine gewisse Routine durch, ja, inzwischen mit deutlich mehr Flexibilität, als wir mal angefangen haben, war das alles nach dem Buch Miracle Morning, was sagt, dass du die erste Stunde des Tages für niemanden anderen einsetzen sollst, außer dir selbst. Und in dieser einen Stunde solltest du 6 Disziplinen einbauen, ja, kannst du auch länger machen, kannst auch kürzer machen, aber mal grob so. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist bei manchen Menschen, die gerade so Januar, ne, Januar, wir wollen alle dann starten und sagen, jetzt geht's los, ne, und ich merke einfach, dass für viele viel zu viel ist, ne, also fang doch mal an mit einer Sache, aber die zieh dann auch durch. Und bei vielen ist es, glaube ich, schon so, dass wenn sie sich jetzt irgendwas vornehmen, dass ihr eigenes Unterbewusstsein sie schon auslacht, weil das Unterbewusstsein schon gelernt hat, na, warte mal, du hast doch die letzten 10 Jahre jedes Mal, wenn du dir was vorgenommen hast, hast du spätestens am dritten Tag schon nicht mehr durchgezogen. Also nehme ich dich doch jetzt auch nicht mehr für voll. Und ich glaube, was ganz wichtig eben ist, nicht immer so ganz viel sagen, ich werde jetzt nie wieder, was weiß ich, tun, nie wieder Alkohol trinken, nachdem ich einmal besoffen in der Ecke jetzt lag, sondern vielleicht ein kleineres Ziel aufstellen, ja, woran ich mich aber auch mal halte, ja. Und hast du da ähnliche Dinge, Erfahrungen in deinem Leben gemacht?
Finde ich super spannend, dass du das sagst. Ich war jetzt gerade im Januar in Miami für eine Woche zusammen mit dem Sebastian Salinski und da sind wir auch zu einer Mastermind gegangen und da saßen wir einen Abend mit ein paar Jungs und Freunden am Tisch. Und da war auch der Eli Wilde dabei. Und der Eli Wilde ist der Number One Sales Rep von Tony Robbins. Der hat über 100 Millionen für Tony Robbins geclosed. Und das muss man sich erst noch auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein kranker Betrag ist, ne? Also wirklich 100 Millionen an High-Ticket-Coachings verkauft übers Telefon. Und ich habe mir ein paar Monate vor diesem Abendessen von ihm ein Seminar reingezogen. Und da hat der genau das erklärt, was du gerade gesagt hast. Und zwar für dieses Selbstvertrauen muss man erstmal sich selbst beweisen, dass man wirklich die Disziplin an den Tag legt, dass man macht, was man sagt. So. Und das Allerwichtigste, der Number One Factor dafür ist, dass dein Unterbewusstsein das Vertrauen hat. So, das heißt, dass du dich quasi selber trainierst. Und der hat auch im Seminar gesagt, hey Leute, hört mal zu, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr das ganz einfach trainieren. Das sind so simple Sachen wie, ich sage mir selbst, ich hebe jetzt diese Flasche Wasser auf und trinke was und dann mache ich das. Ne? Und dann fängst du an mit richtig kleinen Sachen und das musst du dann quasi immer höher stapeln und immer größere Sachen machen. Bis du dann zum Beispiel irgendwann dabei bist, okay, für die nächsten 30 Tage nehme ich mir jetzt jeden Morgen diese eine Stunde und mache Miracle Morning. Und dann ist das nächste, okay, für das nächste Jahr gehe ich jetzt jeden Tag 3 Kilometer joggen oder sowas in die Richtung. Das heißt, dass du quasi dein Unterbewusstsein antrainierst, dass alles, was du sagst, gesetzt ist und auf Teufel komm raus, machst du das. Und das fand ich richtig geil, weil es ist so logisch. Ne? Weil du sagst was und dann hast du ein komplett starkes Vertrauen, dass du das auch genauso machst. Und auf der anderen Seite, ich kenne das von mir früher, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe Sachen gesagt, wie ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und ich mache das jetzt besser. Oder ich nehme jetzt hier 10 Kilo ab oder sowas. Und dann habe ich 2 Tage lang hochmotiviert durchgezogen und dann hatte ich auf einmal einen Rückfall und habe mir 10 Snickers reingezogen und habe dann gar nichts mehr gemacht. So. Das heißt, ich hatte so oft Phasen, wo ich mir gesagt habe, ich höre jetzt auf damit oder ich mache jetzt das oder ich mache jetzt das. Und ich habe es dann 1, 2, 3 Tage durchgezogen und habe dann wieder verkackt. Und irgendwann hatte ich schon so einen inneren Feedback-Loop, dass wenn ich mir selber was gesagt habe, kam dann direkt das Feedback zurück, was du gerade meintest, haha, machst du eh nicht. Oder hältst du eh nicht länger durch als 3 Tage. So. Das heißt, ich glaube, das ist wirklich ein grundlegender Faktor dafür, dass du dir längerfristig deinen eigenen Erfolg aufbaust. So. Dafür musst du erst nicht Selbstvertrauen haben und auch dich selbst und deine eigenen Gedanken trainieren darauf, dass du wirklich die Sachen machst, die du dir in den Kopf setzt.
Ja, schöner Punkt und schöne Übung, die du auch quasi jetzt hier mitgegeben hast. Jetzt gehen wir mal zu deinem Unternehmen, 2020 gegründet. Jetzt haben wir gerade April 2023. Ihr seid jetzt bei etwa 40 Mitarbeitern. Ich habe ja selber ja eine Agentur mit aufgebaut. Als ich damals anfing, bei mir waren es 25 Mitarbeiter. Und als ich jetzt gegangen bin, waren es 85 Mitarbeiter und ich habe auch diese unterschiedlichen Phasen in einem Unternehmen erlebt. Du bist mit 25 Mitarbeitern ein anderes Unternehmen wie mit 50 Mitarbeitern und auch 85 Mitarbeiter schon wieder ein anderes Unternehmen wie mit 50 Mitarbeitern, ja. Und ich war 6 Jahre dort, ihr seid gefühlt deutlich schneller, jetzt sogar gewachsen von 0 auf 40 als damals Leap, die mal gegründet wurden 2015, glaube ich. Siehst du auch schon diese Veränderung in eurem Unternehmen in den letzten 3 Jahren und was sind so deine wichtigsten Learnings in dieser Zeit auch als Unternehmer und Mensch?
Sehr gute Frage. Da könnte ich jetzt sehr, sehr weit ausholen. Ich werde das ein bisschen zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Das Hauptthema ist für mich, sage ich mal, als Unternehmer und Gründer, dass für mich sich mehrere Bereiche stark verändert haben. Das ist einmal der Bereich Verantwortung. Das ist einmal der Bereich, was ist eigentlich die Arbeit, die ich genau mache? Und dann der dritte Bereich, was schafft, sage ich mal, den Wert im Unternehmen? Das heißt, das sind eigentlich die Bereiche, die sich für mich am krassesten verändert haben, weil, wie ich ja erzählt habe, zu Beginn habe ich mit dem Lars einfach alles zusammen gemacht. So, dann kam ein Kunde rein, ich habe den geclosed, ich habe das Onboarding mit dem gemacht, dann habe ich mich mit Lars zusammen hingesetzt, habe dann erstmal eine Analyse gemacht und dann hat er irgendwie die Texte geschrieben und ich habe den Online-Store zum Beispiel überarbeitet und dann haben wir zusammen das Projekt abgegeben in einem Call. Das heißt, in der ganzen Wertschöpfungskette von A bis Z haben wir beide zusammen 100% gemacht. Dann kam es über Zeit das erste Mal dazu, dass wir mal einen Mitarbeiter hatten in der Umsetzung, der dann zum Beispiel das ganze Development gemacht hat. Das heißt, wir waren dann eher in der Konzeption zuständig und der hat den Online-Shop dann am Ende aufgebaut und umgesetzt. Und dann über Zeit kamen mehr und mehr Mitarbeiter dazu. Und aus meiner Perspektive hat sich das eben stark dahingehend verändert, dass jetzt gerade bei der Größenordnung du natürlich schon gewisse Hierarchien bauen musst. Das heißt, du hast Mitarbeiter im Fulfillment, dann hast du Teamleads, die die Mitarbeiter überwachen. Dann hast du, sage ich mal, ein C-Level, die verschiedene Bereiche überwachen. Dann hast du Mitarbeiter, die gar nicht an der Umsetzung von einem Kunden irgendwie mitarbeiten, sondern quasi nur dafür sorgen, dass das Unternehmen läuft oder sich zum Beispiel um die anderen Mitarbeiter kümmern oder um andere Bereiche, die gar nichts mit der Umsetzung zu tun haben. Das heißt, du wirst dann über Zeit auf einmal zu so einer richtigen Organisation und du arbeitest immer mehr am Unternehmen anstatt in der richtigen Execution. Das heißt, die Wertschöpfung, die du bringst, verschiebt sich davon, dass du es einfach selber machst mit deiner Expertise, hinzu, du musst es schaffen, quasi deine Expertise in Prozesse und Systeme und ich nenne es jetzt mal eine Datenbank umzuformen, die andere dann verwenden können, um dann im besten Falle Ergebnisse für den Kunden zu bringen, die auf das Level kommen von den Ergebnissen, die du bringen würdest. Das heißt, so haben sich die Bereiche ganz stark geschiftet. Und für mich ist es jetzt so, das hatte ich dir ja auch vor dem Podcast noch erzählt, ich mache eben das ganze Marketing und ich sorge dafür, dass wir quasi eine gute Reichweite haben und darüber an Kunden kommen. Und mein Partner macht das ganze Fulfillment und leitet die ganzen Operations. Das heißt, von mir hat sich quasi der ganze Fokus dahin verlegt, dass ich mich super viel mit Content Marketing auseinandersetze und super viel mit Netzwerk, Events und Sales. Aber gar nichts mehr damit zu tun habe, dass irgendwie eine neue Kunde geonboardet wird oder dass der Updates bekommt oder dass der Ergebnisse bekommt oder dass da irgendwas gemacht wird. Das heißt, ich habe quasi meinen Aufgabenbereich hat sich sehr stark verkleinert und auch die Art, wie ich quasi die Aufgaben mache, hat sich verändert. Also von damals Cold Calls oder Cold Outreach oder LinkedIn-Nachrichten hinzu, ich arbeite jetzt viel stärker an Content-Marketing, was dafür sorgt, dass quasi meine Zielgruppe zu mir kommt. Das heißt, das hat sich auch nochmal stark geändert über die Zeit.
Spannend fand ich auch, dass du erzählt hast, dass du quasi alleine den Vertrieb machst und ihr inzwischen 40 Mitarbeiter seid. Also da lastet ja auch eine Menge Verantwortung auf deinen Schultern, denn am Ende des Tages ist ja so, wenn kein neuer Umsatz auch irgendwann reinkommt, dann wird es auch schwierig, 40 Mitarbeiter zu bezahlen, weil ihr werdet ja wahrscheinlich auch nicht 100% eurer Kunden dauerhaft halten können. Das heißt, ihr werdet ja schon auch neuen Umsatz brauchen. Wie hast du dir diese Sales-Fähigkeit beigebracht? Wie hast du Vertrieb gelernt und hast du da vielleicht auch die ein oder andere Empfehlung in dem Bereich, die du mitgeben kannst?
Gute Frage. Aus meiner Perspektive bin ich gar nicht so ein starker Vertriebler. Das heißt, ich habe auch riesigen Respekt davor, was du gemacht hast und wie du es aufgebaut hast, weil ich habe quasi jetzt über die letzten 1,5, 2 Jahre dafür gesorgt, dass ich gekauft werde. Ich habe aber nicht dafür gesorgt, dass ich beispielsweise ein Outreach-System habe und dann mit neuen kalten Leads spreche und die dann close und verwandle. Das heißt, ich habe quasi mich eher damit auseinandergesetzt, wie kriege ich es hin, dass ich ohne Geld- und Marketingaufwand heiße Leads in einem Gespräch habe, die perfekt in meiner Zielgruppe sitzen, die ich dann nur noch closen muss. Das heißt, ich meine ja schon, ich habe zu Beginn angefangen mit Cold Calls, wir haben Nachrichten rausgeschickt über LinkedIn, wir haben auch teilweise wirklich Prospekte rausgeschickt und angerufen, wir haben Webinare gemacht, alles gemacht. Und das hat sich ganz stark dahin verschoben, dass ich jetzt sehr viel Content mache auf YouTube, LinkedIn, Twitter und auf Events gehe und speake und damit quasi so eine Inbound-Generation-Maschine gebaut habe, die dazu führt, dass Leute den Content konsumieren und dann nach einem gewissen Zeitraum sich einen Call mit mir buchen und dann in einem Sales-Call drin sitzen, aber eigentlich schon geclosed sind, weil sie eben schon über Monate lang ein gewisses Vertrauen aufgebaut haben und ich quasi nicht in einem 60-Minuten-Call 0 auf 100 dieses Vertrauen aufbaue, sondern nur noch die Details durchgehe und die close. Das heißt, ich habe quasi dieses Mindset, so wie kriege ich es hin, gekauft zu werden, anstatt verkaufen zu müssen.
So. Und was waren so die Schlüssel-Learnings in dem Bereich? Also sind es auf Vorträge zu gehen? Ist es ein YouTube-Kanal? Ist es Instagram? Ist es LinkedIn? Was sind so da deine Schlüssel-Learnings?
Das Wichtigste, also jetzt für dich als Zuhörer, ist aus meiner Perspektive, dass du einen Expertenstatus aufbaust, also das, was du auch vorhin angesprochen hast, man sollte wahrgenommen werden als Experte für seine Dienstleistung und nicht jetzt als Vertriebler für seine Dienstleistung, sondern du solltest das Ansehen haben, dass du wirklich der Experte bist für deine Dienstleistung beziehungsweise deinen Bereich, in dem du dich aufhältst. So, das ist schon mal hast das Allerwichtigste. Ne? Du bist Experte für Dienstleistung Conversion Optimierung oder du bist Experte für Dienstleistung Facebook Marketing oder was auch immer. Das heißt, erstmal diesen Expertenstatus aufbauen. Das Zweite ist, dass du ein starkes Vertrauen aufbauen musst. Das machst du zum Beispiel, indem du Fallstudien zeigst oder Social Proof aufbaust, indem du dich mit Leuten zeigst, die Expertise haben. Also was man bei dir zum Beispiel auch im Background siehst, da bist du auch Vorträgen oder da sprichst du mit Leuten, die schon ein gewisses Ansehen haben. Das heißt, das ist auch immer ein sehr guter Weg. Und dann das Dritte ist, du musst Wert liefern. Also ich hatte ja vorhin schon angesprochen, wir leben in so einem Zeitalter von Informationsüberfluss und jeder spammt mit Content. Und ich glaube auch, dass der Markt ein gewisses Level an Sophistication erreicht hat. Das heißt, dass die Kunden und Interessenten immer schlauer werden. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr irgendwie so halb wertvollen Content machen, der dann irgendwie einen Call to Action hat und buch dir doch mal ein Erstgespräch, sondern du musst viel mehr overdelivern mit deinem Content, was du rausgibst, so à la Alex Hormozi, damit Leute dann verstehen, okay, der hat ja richtig krass was drauf, ich spreche mal mit dem. Weil wenn er mir das kostenlos als Content rausgibt, was kriege ich dann, wenn ich dem Geld bezahle? Ne? Und für mich war es einfach quasi, diese 3, 4 Aspekte aufzubauen in meinem Content-Marketing, was ich mache. Das heißt, um auch so ein bisschen die Frage zu beantworten, welcher Channel oder wie machst du das am besten? Im besten Fall hast du ein komplettes Ökosystem, wo Leute nicht mal an dir vorbeikommen, wenn sie nach einer gewissen Dienstleistung suchen. Sei es jetzt für mich zum Beispiel Conversion Rate Optimierung. Wenn irgendjemand sich mit Conversion Rate Optimierung auseinandersetzt, dann muss immer mein Name fallen. Egal, ob das jetzt auf YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram oder wo auch immer ist. Das heißt, ich habe quasi so ein Ökosystem, wo ich überall vertreten bin und wo ich auch überall neue Leute reinholen kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, neue Audiences zu kriegen darüber, ne? Die mich finden mit dem Content. Das heißt, ich habe zum Beispiel Twitter oder LinkedIn als super Möglichkeit, diese neuen Zielgruppen zu bekommen, weil wenn du jetzt meinen Beitrag likest oder kommentierst, wird das ja deinen Freunden vorgeschlagen in deren Feed. Ne? So funktioniert der Algorithmus bei Twitter und LinkedIn. Das heißt, so habe ich ganz stark die Möglichkeit, dass neue Leute mich entdecken. Dann mit Instagram habe ich eine super geile Möglichkeit, so eine persönliche Bindung aufzubauen. Das heißt, dass die merken, ey, der Karl ist ja ein normaler Typ, der ist vielleicht cool drauf, der hat die und die Hobbys, der geht da und da essen, was auch immer. Ne? Und du kennst das als Verkäufer, das Allerwichtigste für deine Kunden oder Interessenten ist ein positives Gefühl. Und dass sie dieses Vertrauen haben und sich bei dir wohlfühlen. Das heißt, Instagram ist für mich super stark dieser Kanal, um diese persönliche Bindung mit denen aufzubauen. Und YouTube ist einfach das letzte Piece of the Puzzle, wo ich eben sehr langen Content raushaue. Das heißt, gerne mal ein 45 oder 60 Minuten Video. Weil wenn sich da jemand hinsetzt aus meiner Zielgruppe und sich mal mehrere Stunden Content reinzieht, dann kannst du davon ausgehen, dass der schon fast in diesem Fan-Modus drin ist. Weil der kennt dich von LinkedIn, der folgt dir auf Insta, der sieht jeden Tag deine Stories, wird gebrainwashed von dir und dann ist auch noch auf YouTube und guckt sich stundenlang Content an. Und dann musst du am Ende des Tages nur noch mit deinem Content dafür sorgen, dass du eine gewisse Dringlichkeit hast, dass die sich bei dir melden oder deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das heißt, ich lasse das quasi immer wieder einfließen, nicht so zu salesy oder zu pushy, aber einfach nur, hey Leute, hört mal zu, Beispiel, wir sind hier gerade in einer Rezession, die Leute geben immer weniger Geld aus. Der Schlüssel jetzt, um als E-Commerce-Markt zu wachsen, ist nicht mehr Facebook-Marketing, weil du musst hier kapitaleffizienter wachsen. Das heißt, du solltest mal überlegen, wie kannst du aus jedem einzelnen Nutzer auf deiner Website mehr rausholen. Also Conversion Rate optimieren. Ne? Das heißt, ich überlege mir quasi, wie kann ich die Leute dazu bringen, jetzt eine Handlung zu nehmen, wenn sie mein Content konsumieren und dann am Ende des Tages zu mir kommen. Das heißt, im besten Falle machst du alles so wie du zum Beispiel. Du gehst auf Bühnen, du hältst Vorträge, du zeigst dich mit Leuten, die Experten sind. Du wirst als Experte wahrgenommen und du hast eben diese ganzen verschiedenen Channel, was du quasi als so Ökosystem betrachtest, wo jeder Channel ein eigenes Ziel verfolgt. Ne? Also auf Instagram poste ich zum Beispiel 5% wertvollen Content und 95% nur diesen Quark von ich gehe hier essen, ich gehe hier hinfliegen, so. Ich gehe hier irgendwas mit Freunden unternehmen, um dieses persönlich aufzubauen. Währenddessen ich zum Beispiel auf Twitter oder YouTube 95% wertvollen Content mache und nur 5% zeige, ich lebe diesen Lifestyle oder ich mache das und das. Und so hast du quasi beide Aspekte. Weil ich habe das auch in den Verkaufsgesprächen immer gemerkt, wenn die Leute dich kennen oder dich feiern als Person und dich cool finden und diese Bindung haben, dann kaufen sie viel eher, als wenn du quasi diese Distanz hast. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich achte auch sehr, sehr krass darauf, in den Verkaufsgesprächen super schnell so eine lockere Stimmung zu haben und quasi das Eis zu brechen, anstatt dass es so ein richtiges Verkaufsgespräch ist. Das heißt, super viel Smalltalk oder so Haha zwischendurch. Oder ich achte darauf, dass die Leute kennen, die ich auch kenne, dass man direkt so gemeinsame Freunde hat. Und dann ist das für die vom Gefühl so, als würden die einfach bei einem Freund, den sie schon seit Jahren kennen, wo auch deren ganze Freunde kaufen, jetzt mal eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, anstatt dass sie bei einem Vertriebler in einem Verkaufsgespräch sitzen, der jetzt auch kalt pitcht und versucht zu überzeugen.
Ja, ganz spannend. Du hast ja dich schon auf unser Vorgespräch so ein bisschen bezogen. Da kam ja bei raus, dass du mich ja schon kanntest, tatsächlich, als du damals, glaube ich, 2019, 2018 irgendwie in dem Bereich, in der Drehe, dich nach Conversion-Optimierung umgesehen hattest. Und damals habe ich gerade ganz stark bei LinkedIn eben mich als Conversion-Experte positioniert, ja. Und das eben genau aus ähnlichen Gedanken heraus, ne? Ich habe gemerkt, einfach im Vertrieb, ich meine, ich habe schon verkauft, aber gerade wenn ich so mit fachlichen Ansprechpartnern auch zu tun hatte, also so Head of Online Marketing, der jetzt nicht der Ex-BWLer war, sondern der eben aus seinen genialen Marketingaktivitäten zum Head of Marketing wurde, gibt ja beide Typen, gibt auch so den BWLer Head of Marketing, ja, oder ein Head of SEO oder ein Product Owner, Head of Product Owner. Das waren einmal alles so Typen, die wollten nicht so gerne mit einem Verkäufer zu tun haben. So ein Unternehmer, so ein Geschäftsführer, der versteht die Rolle eines Verkäufers, der versteht auch, dass ein Verkäufer enorm wichtig ist, der versteht, was ein Verkäufer will und so weiter. Der kann das in der Regel einordnen und der kann mit dem ganz gut handeln, ja. Aber diese Leute eben nicht so gerne, ja, die hatten keinen Bock, mit Verkäufern zu tun zu haben. Also, was war meine Ableitung? Wollte ja viel verkaufen. Ich musste was anderes sein für diese Menschen, wie ein Chamäleon, ja. Also musste ich Conversion-Experte, ich nannte das dann immer Conversion-Evangelist. Ich glaube, den Begriff, keiner wusste, was das so richtig ist. Also habe ich den Begriff benutzt, ja. Und dann habe ich im Grunde das gemacht, was du gesagt hast, deine drei Ebenen. Ich habe mir überlegt, wir hatten damals, ich glaube, knapp 2000 AB-Tests in der Datenbank gehabt. Die AB-Tests, die finden alle eigentlich immer spannend. Ja, was kommt da raus? Wenn ich jetzt Zalando bin, interessiert mich enorm, was hat About You mal getestet? Was hat da funktioniert? Was hat bei dem Konkurrenten funktioniert? Ja, dieses ganze Psychologie-Ding, das fand ich immer spannend, weil es so ist wie so der Magier. Ja, das kannst du richtig mystisch auch im Verkauf machen. Das ist so wie ein Zauberer, der zeigt irgendwie einen Trick. Und dann sind alle so, wow, okay. Und jetzt könnte man auch erklären, wie der funktioniert oder so. Dann, wow, okay, aber es nimmt eben auch so ein bisschen das, ja. Und das waren für mich so zwei Zutaten, mit denen ich rausgehen wollte. Und wenn man sich LinkedIn schon mal damals angeschaut hat, und heute ist es ja noch viel schlimmer, was da für schlechter Vertrieb gemacht wird, das ist ja erschreckend, ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen so, wie wenn ich jetzt in die Disco gehen würde, und da steht eine Frau, die ich gut finde, und ich gehe zu ihr hin und gebe ihr einfach einen Zungenkuss. Ich weiß nicht, wie hoch meine Erfolgswahrscheinlichkeit wäre. Ich schätze aber mal ganz gering, ja. Und genauso das ist das, was aktuell bei LinkedIn passiert, gefühlt. Ich krieg, jetzt steht ja in meiner Jobtitel steht jetzt Geschäftsführer. Sobald du auf Geschäftsführer irgendwo mal was änderst bei LinkedIn, kommen alle auf dich zu und wollen irgendwas verkaufen. Und gefühlt kriege ich den ganzen Tag nur Zungenküsse bei LinkedIn, ja. Und ich reagiere natürlich total abweisend darauf hin. Und keiner hat im Grunde so eine Chance, bei mir wirklich was zu verkaufen. Und so wie du in etwa sagst, ja, da gehört erstmal was anderes dazu, ähnlich wie auch in der Sozialakquise quasi. Ich muss ja erstmal Vertrauensaufbau irgendwie betreiben. Ja, ich kann einen Zungenkuss oder einen Heiratsantrag direkt anfangen, sondern irgendwie muss ich da erstmal Vertrauensaufbau betreiben. Und mein Ansatz war eben zu sagen, wir haben ja einerseits spannenden Mehrwert, die AB-Tests, ja. Wir haben Dinge, die sehr faszinierend sind, Thema Psychologie. Und wir haben diesen Umstand, dass 99% der Menschen auf LinkedIn scheiß Vertrieb machen und immer mit Zungenküssen starten. Also was machen wir? Einwand-Vorwegnehmen-Methode. Wir fügen erstmal nur Leute aus unserer Zielgruppe hinzu und sagen denen, bei uns gibt es keinen Zungenkuss, sondern bei uns gibt es Mehrwert. Ja? Will dir gar keinen Zungenkuss geben, lass mal sein. Ja? Sondern du findest in meiner Timeline 3 AB-Tests die Woche, die genau aus deiner Branche sind. Nimm einfach mal an, schau dir das an, wirst du feiern. Und das habe ich dann mit einem LinkedIn-Bot gemacht und habe dann irgendwie 100 Leute am Tag. Damals ging das noch, ich glaube, heute geht das gar nicht mehr, dass man so viele addet. Habe die dann hinzugefügt und den habe ich dann im Grunde immer nur Mehrwerte ausgespielt. Und irgendwann kamen echt die Top-Companies auf mich zu und haben gesagt, ey, Maurice, super geil, was du machst, können wir mal sprechen. Und dann habe ich denen im Vorfeld an unser Gespräch eine Podcast-Aufnahme, ich weiß noch, damals mit Matthias Niggehoff habe ich einen Podcast gemacht, der in Deutschland wahrscheinlich einer der bekanntesten Psychologen oder der bekannteste Psychologe, glaube ich, so im Bereich Conversion-Optimierung gepaart mit Psychologie ist. Und hatte mit dem eine Aufnahme gemacht und habe es denen im Vorfeld immer geschickt. Und dann kamen tatsächlich auch so Sätze, wie du das geschildert hast, in den Gesprächen, sowas wie, ey Maurice, das ist ja wahnsinnig faszinierend von dir, das mal live zu hören. Ja. Und genau darum geht es, glaube ich, am Ende, mit den heutigen technischen Marketingmöglichkeiten diesen Frame so zu schaffen, dass Kunden eben bei dir am Ende kaufen. Ja, das ist so für mich die Champions League im Marketing. Und ja, krass, dass du das auch hinbekommst. Wie viele Gespräche führst du in etwa? Neue Gespräche, sagen wir mal, im Monat?
Also das ist ganz abhängig von Monat zu Monat. Das wird irgendwo zwischen 15 bis 25 liegen. Und jetzt gerade sind das im Schnitt so 5 bis 6 Neukunden im Monat.
Mega cool. Und jetzt wirst du ja mit deinem Unternehmen inzwischen auch eine neue finanzielle Sphäre im Leben erreicht haben oder erreichen. Und da stellt sich für mich so die Frage, was ich auch immer spannend finde bei Menschen, welche Bedeutung Geld für sie hat. Und dementsprechend auch die Frage an dich, ja, welche Bedeutung hat Geld für dich?
Sehr spannende Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich da noch ganz zu Beginn bin, so. Also, dass ich gerade das quasi jetzt seit einem gewissen Zeitraum erlebe, aber das ist auf jeden Fall, da bin ich auch mal gespannt auf deine Meinung, sage ich mal, aus dem Aspekt schon mit Immobilienkauf und sowas in die Richtung. Bei mir Geld. Für mich war Geld immer ein gewisser Multiplikator und immer ein gewisses Mittel, um Freiheit und Erfahrung zu kaufen. Das heißt, Geld ist für mich Energie und Geld kann dir gewisse Sachen geben. So. Was ich meine mit Multiplikator ist, wenn du mit wenig oder ohne Geld ein geiles Leben hast, dann hast du auch mit viel Geld ein geiles Leben, vielleicht noch ein bisschen geileres Leben, weil du mehrere Erfahrungen sammelst. Wenn du ohne Geld ein Scheißleben hast und dein Leben nicht feierst, dann wird Geld nichts verändern. Und das war, glaube ich, auch das Wichtigste, was ich erstmal begreifen musste, so, dass Geld nichts verändert, sondern dass ich quasi selber glücklich sein muss, auch ohne Geld. So. Und das ist, sage ich mal, die eine Seite. Die andere Seite ist, ich nutze Geld einfach super gern, um mir gewisse Erfahrungen zu ermöglichen oder auch gewisse, wie sagt man, gewisses Wissen zu ermöglichen und auch gewisse Bekanntschaften zu ermöglichen. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, ich finde Psychologie super spannend. Ich möchte eine Weiterbildung machen zum NLP-Coach. Das kostet dann mal eben ein paar tausend Euro für 10 Tage Seminar. Das heißt, ich brauche quasi die finanziellen Mittel, mir 10 Tage rauszunehmen, wo ich nicht arbeite. Und ich brauche die finanziellen Mittel, ein paar tausend Euro hinzulegen, nur um mich weiterzubilden in einem Themengebiet, was ich super spannend finde. So, und das ermöglicht Geld mir zum Beispiel. Oder was Geld mir auch ermöglicht, ist, Bekanntschaften zu machen oder mit Leuten zu sprechen, mit denen ich sonst nicht sprechen könnte. Das heißt, sowas wie Events oder Masterminds oder teure Restaurants, wo sich gewisse Leute aufhalten, die eine erfolgreiche Journey hinter sich haben oder die viel weiter sind als man selbst. Und das fand ich auch immer super spannend. Also jetzt gerade, ich habe mehreren Leuten, denen ich auf stündlicher Basis oder auf monatlicher Basis Geld bezahle, dafür, dass sie mich mentoren. Und das sind dann Menschen, die super spannend sind, super interessant oder was super krasses gemacht haben. Zum Beispiel Will Hodges war der Head of Digital bei Organifi und hat die von 18 Millionen im Jahr auf 100 Millionen im Jahr skaliert mit YouTube-Ads. Und mit solchen Leuten sprechen zu können, finde ich super krank. Also da fehlen mir die Worte zu beschreiben, wie heftig das ist, von so einem Menschen zu lernen, ne? Und das ermöglicht Geld auch. Und ja, also das ist, glaube ich, so das Beste, wie ich das beschreiben kann. Also das ist, also du merkst das ja gerade, ich kann nur so ein paar Beispiele bringen, dass jetzt nichts 100% greifbar ist. Es hat auf jeden Fall es kann eine sehr positive Auswirkung haben, weil ich bin auch so ein Mensch, ich mache sehr gerne Geschenke oder ich kaufe gerne anderen Leuten was und das ist natürlich auch geil. Aber am Ende des Tages, da auch wieder, ob du jetzt deiner Freundin irgendwie ein Fotoalbum schenkst, so was 10 Euro kostet bei Rewe, was super individuell ist, oder ob du ihr eine 2000 Euro Chanel Perlenkette schenkst. So. Das eine kostet ein bisschen mehr, ist vielleicht ein bisschen schöner, aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass du dir Gedanken machst und dass du deiner Freundin was Schönes schenkst. Ne? Und ja, also ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Es geht darum, dass man selber versteht, wie kann man ohne Geld richtig geiles Leben haben, weil dann wirst du mit Geld nochmal ein viel geileres Leben haben und das nochmal viel mehr ausnutzen und ausleben können.
Ja, spannend. Also wie sehe ich es? Ich glaube, ich weiß, wir leben in einer geldbestimmten Gesellschaft. Und in einer geldbestimmten Gesellschaft ist Geld ziemlich wichtig. Und für mich persönlich bedeutet Geld Freiheit. Und ich sehe es immer wieder in meinem Leben. Ich komme ja gerade aus New York und New York ist mal richtig fett teuer. Wirklich der Wahnsinn. Ich habe im Supermarkt Küchenrolle gefunden für 13,49 Euro, ein Net-Dollar, 13 Dollar, aber ist ja fast gleich inzwischen, ne? Also durch den schwachen Eurokurs ist es ja fast gleich. Also etwa 12 Euro, sechs Küchenrollen. Also geht schon ab, wenn dein Haus da ein bisschen putzt oder deine Wohnung, ja. Oder du willst mal auf irgendein Gebäude rauf, 50 Dollar Eintritt, um da mal kurz hochzufahren, den Aufzug zu benutzen. Und ja, wenn du da mit deinem Kind bist, dann ist es schon schön, genug Geld zu haben und nicht zu sagen, ey, so, wir waren jetzt schon vorgestern auf diesem Haus, warum sollten wir jetzt nochmal auf das Haus hier? Muss das jetzt sein? Sondern eben das tun zu können, worauf man in dem Moment eben auch Lust hat. Und das ist so ein großer Punkt. Bei mir hat sich ganz stark eingebrannt der Satz von meiner Mutter damals, die sagte, ey, Maurice, nur eine Scheibe oder zwei Scheiben Wurst auf das Brötchen, ja. Oder auch ein schöner Satz, wir können nicht jeden Tag essen gehen. Und das waren so für mich Dinge, da habe ich gesagt, nee, also ich will in meinem Leben jeden Tag essen gehen können, ja, zumindest können. Ob ich es dann will, heute kann ich es, will gar nicht jeden Tag essen, sondern dann sind es wieder irgendwann die einfachen Dinge, ja, so ein schön gutes Brot mit einfach nur Butter drauf oder so, ja, ist dann teilweise gefühlt viel schöner, als das 100. Mal jetzt essen zu gehen. Ja, aber so daher kommt es von mir. Und ja, was den Punkt Immobilien angesprochen, ich habe jetzt inzwischen 61 Einheiten Davon sind allerdings 5 privat und der Rest ist in der Immobilien GmbH mit 3 anderen zusammen. Und die müssen auch erst entwickelt werden. Ja, das Schöne an Immobilien finde ich, dass sie dich so ein bisschen zwingen, auch zu sparen. Also der Mieter tilgt für dich und dadurch entsteht ein großer Vermögensaufbau. So im Privaten die Immobilien, die bringen wir wahrscheinlich neben der Tatsache, dass der Mieter meinen Kredit tilgt, nochmal so 1.000, 2.000 im Monat oder so. Das kriege ich aber gar nicht so aktiv mit. Aber ja, also der Punkt für mich ist ganz einfach gesagt, Geld ist Freiheit in ganz vielen Punkten. Für mich jetzt auch ein krasser Punkt. Ich habe mein Leben lang in der Wohnung gelebt. Gerade sitze ich schon in meinem neuen Haus. Auch das wäre ohne Geld nicht möglich. Braucht man das? Also für mich ist aktuell gefühlt ein brachialer Unterschied, ja. Also mein Kind hier im eigenen Garten zu sehen, wie es im eigenen Spiel Sandkasten rumspielen kann oder wenn es in unserer Bude hockt und, keine Ahnung, sich nicht wirklich bewegen kann, nicht wirklich laufen kann und so weiter. Ich glaube schon, dass es ihm sehr, sehr gut tun wird und das macht mich ehrlich gesagt ziemlich glücklich, was ich da eben mit Geld erreichen kann, auch für andere Menschen, die mir wichtig sind. Du hast angesprochen, Geschenke. Ich glaube, da geht es ja immer gar nicht darum, ob man jetzt, jetzt eine Rolex oder eine Casio verschenkt. Ja, ich glaube, du sagst, da ist es dann häufig die Gesten. Aber ja, auch die Augen meines Sohnes zu sehen mit 19 Monaten, der irgendwie über ganz New York guckt und irgend so einen Ball hochschmeißt und so das super aufregend findet, das finde ich schon ziemlich cool. Da sehe ich schon, wow, okay, mit Geld ist wirklich schöne Dinge möglich und die man damit machen kann. Und wenn man in einer geldbestimmten Gesellschaft sagt, dass Geld nicht wichtig ist, wird das Leben nicht einfacher, zumindest glaube ich.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe das auch bei mir früher, als ich so in der Schule war, hatten wir mal so eine bekannte Familie und die hatten sehr viel Geld und die Mutter hat mir immer gesagt, Geld ist nicht wichtig. Und ich dachte immer in meinem Kopf, das kannst du nur sagen, weil du viel Geld hast. Du kannst nicht sagen, was Geld für eine Rolle spielt, wenn du zu wenig davon hast. So, es ist erstmal ein Hygienefaktor, bis du an einem gewissen Level bist. Und dann kannst du nochmal quasi die Bedeutung überdenken. Aber vorher, wenn du zu wenig Geld hast, ist das auch nicht schön.
Ich glaube, gibt es auch ein Zitat von Arnold Schwarzenegger, der sagte sowas Ähnliches. Geld ist nicht wichtig. Ich fühle mich immer noch genauso glücklich mit 52 Millionen wie mit 48 auf dem Konto. Ja. Und so dann glaube ich das auch, dass es dann keinen Unterschied mehr macht. Ja, gibt ja auch diese Studien, ne? Irgendwie ab 5.000 Euro Einkommen und so weiter, wirst du nicht mehr glücklicher durch Geld. Ich glaube, 5.000 reichen da noch nicht. Ich glaube, da macht schon noch ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr glücklicher. Aber irgendwann nimmt das sicherlich ab. Ne? Ich glaube, Sebastian hatte gerade im letzten Gespräch auch gesagt, 10.000 Euro ist so, wo er sagt, mehr kannst du ja gar nicht mehr verjubeln. Das wird sicherlich dann auch nochmal individuell sein. Aber irgendwo da, denke ich, auch liegt es. Ne? Und wenn du da jetzt, klar, kannst du dir immer nochmal ein weiteres Auto und ein weiteres Spielzeug kaufen, aber wirklich steigen tut dein Glück damit auch nicht mehr. Das glaube ich auch. Du hast Immobilien angesprochen. Hast du da schon Gedanken? Wie willst du dein Geld investieren? Willst du es immer wieder 100% ins eigene Unternehmen bringen oder planst du auch, ein Stück weit zu diversifizieren, dir Immobilien anzuschaffen, Aktien, Krypto? Was ist da dein Plan?
Finde ich super spannend, dass du das angesprochen hast. Ich finde Immobilien sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich da auch so spezifisch bei dir nachgefragt, weil ich weiß, dass du da so viel am Start bist. Ich glaube, Immobilien wäre so das Hauptthema, wo ich jetzt zeitnah reingehen werde. Ich denke mal, gewiss auch in Deutschland. Ich finde es auch sehr spannend, Immobilien im Ausland zu machen. Auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass man dann die Möglichkeit hat, so rumzureisen dazwischen. Aber Immobilien wäre auf jeden Fall ein sehr großer Faktor. Also genau wie du meintest, ich kann mir nur vorstellen, wie das Gefühl ist, in seinem eigenen Haus leben zu können, so, dass einem selbst gehört, wo man nicht zur Miete drin wohnt. Das finde ich schon sehr, sehr spannend.
Ja, das mache ich ja nicht, ne? Ich miete tatsächlich. Ich habe 61 Einheiten, aber das, wo drin ich wohne, ist tatsächlich die Miete. Hat den Hintergrund, das Eigenheim, das kann ich mal an diesem Beispiel hier, an diesem Haus erklären, warum das überhaupt keinen Sinn macht. Also dieses Haus würde kosten, hat mir der Vermieter auch schon angeboten. Er meinte, wenn die Spekul, also die Spekulationsfrist vorbei ist, verkauft er es mir gerne. Meine ich, was willst du denn haben? Sagt er, 1,5 Millionen wäre der derzeitige Wert, ja? 1,5 Millionen Euro. Wenn du dir mal überlegst, dass der aktuelle Zins bei 4% liegt und du solltest mindestens 2% tilgen, hättest du eine Annuität von 6% auf dein Darlehen, ne? Jetzt kann man ja mal rechnen, 6% auf 1,5 Millionen, was dabei rauskommt, würde eine Rate, ich denke, bei etwa 10.000 Euro im Monat rauskommen, nur für diesen Kredit. Ja? So, was kostet mich das Haus Miete? Das Haus kostet 3.000 Euro kalt Miete. Wenn ich das jetzt mal nehmen würde, Kredit versus die Miete, hätte ich eine Differenz von 7.000 Euro. Mit dieser Differenz von 7.000 Euro nehme ich mir lieber den Kredit und kaufe weitere Immobilien, die mir diese Miete bezahlen. Ja, also dieses Verhältnis aktuell bei einem Einfamilienhaus zwischen Mieteinnahmen und Kosten eines Kredits, die sind nicht im Gleichgewicht. Ja? Wären die beiden Zahlen so auch nur annähernd gleich, könnte man sagen, warum kaufst du nicht, Maurice? Aber wenn das, sage ich mal, 3.000 zu 8.000, 9.000, 10.000 ist, dann ist die Differenz viel, viel zu hoch. Und warum ich, das ist ja ein Aspekt, also wirtschaftlich macht es überhaupt keinen Sinn, derzeit in so einer Lage hier zu kaufen. Der zweite Aspekt ist für mich aber auch, ich will es auch erst mal sehen, ja, ist es das überhaupt für mich, ja, will ich so leben, ist es nicht vielleicht auch zu viel Aufwand, großen Garten zu haben, Pool zu haben und so weiter, ne? Steht es am Ende auch dem gegenüber, diesem Glücksgefühl mit dem Invest, also nicht nur monetär, sondern auch was hinten dran steckt. Ne? Also es ist ja nicht nur 3.000 Euro Kaltmiete, sondern eine große Fläche zum Putzen, du brauchst Garten will gepflegt werden und so weiter. Aber für mich sind es immer so gewisse Erfahrungen, die ich auch selber mache. Ne? Viele sagen mir, ja, Auto macht dann auch nicht glücklich. Mein Traum war es immer, einen Porsche zu holen. Deswegen habe ich mir einen Porsche jetzt bestellt. Und auch wenn mir viele das erzählen, ja, will ich gewisse Erfahrungen schon selber machen. Aber ja, wenn es das nicht ist, dann kann ich den ja auch wieder weggeben, verkaufen und so weiter. Ne? Und so genauso sehe ich es halt auch mit einem Haus. Aber das vielleicht als Gedanken auch, warum eben nicht Eigenheim? Und aus meiner Sicht immer, bevor du auch ans Eigenheim denkst, nutze deine Mobilität erstmal, um eben Wohnungen zu kaufen, Mehrfamilienhäuser zu kaufen, die dir Mieteinnahmen bringen. Ich glaube, zuletzt hat auch jemand, ich glaube, der Investmentbank hat auch so ein Beispiel gebracht, von wegen, kannst dir irgendwie ein kleines Reihenhaus kaufen für 450.000. Für was würdest du dieses Haus mieten? Für 1.000 Euro kalt in etwa? Und für 450.000 könntest du dir aber auch, weiß ich, 5 Dreckslöcher kaufen und würdest 3.000 Miete im Monat bekommen und so. Also dieses Beispiel, was ich in meinem Haus gemacht habe, gibt es auch sozusagen, kann man auch runterskalieren in kleineren Beispielen, muss nicht 1,5 Millionen sein. Aber deswegen aus meiner Sicht immer Schritt 1, erstmal diese Bonität nutzen, um eben Wohneinheiten aufzubauen.
Sehr spannend.
Cool, Karl, war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das sind häufig immer die besten Gespräche, die so spontan entstehen, hast du ja im Vorfeld auch gesagt. Und ja, ich fand es eine richtig coole Folge. Wenn ihr die cool fandet, denkt an die Bewertung, teilt gerne den Podcast, teilt gerne diese Podcast-Folge. Ihr wisst ja, mein Ziel dieses Jahr war oder letztes Jahr war Top 1% weltweit der meistgeteilten Podcasts auf Social Media. Ich will dieses Jahr auf 0,1% kommen und das kann ich nur mit eurer Hilfe. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr den teilt. Ansonsten, Karl, wo kann man mehr von dir bekommen? Du hast ja schon deine Marketingstrategie auch erwähnt. Wie kommt man in dein Funnel?
Am besten auf den Social-Media-Plattformen deiner Wahl. Also ich heiße überall Karl Weische, ganz normal auf LinkedIn, Instagram, Twitter und YouTube. Und ja, je nachdem, was du spannend findest, ob das eher privater ist oder eher businesstechnisch, dann auf den verschiedenen Kanälen, aber überall ganz normal mit meinem Namen, Karl Reischl.
Cool, dann besten Dank und bis bald, Kai. Ciao, ciao.
Ich danke dir. Schönen Tag dir.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.